I am not the only one. I am not the only one to say, won't let it end this way. I am not the only one, not the only one to say.
Herzlich willkommen zum Krebsgeflüster Podcast. Ich bin Woon, 24 Jahre alt, ein kleiner kreativer Kopf und ehemalige Krebsbetroffene. In meinem Podcast interviewe ich wöchentlich junge Erwachsene mit Krebs, die es geschafft haben, aus ihrer eigenen Erkrankung heraus etwas Positives für sich und für andere Menschen zu schaffen. Das sind Geschichten, die berühren, die manchmal zum Weinen sind, aber es sind immer Geschichten über das Ja zum Leben. Ich möchte mit diesem Podcast eine Plattform für uns junge Betroffene schaffen, zeigen, dass es uns gibt und dass wir entscheiden, wie wir das Leben sehen wollen und wie wir damit umgehen wollen. Es geht im Krebsgeflüster-Podcast nicht um das Wie oder Warum, sondern um die Geschichten jedes einzelnen Betroffenen. Jede Folge wird für sich eine emotionale Achterbahnfahrt werden und trotzdem wird am Ende eines stehen: die Liebe zum Leben. Herzlich willkommen beim Krebsgeflüster-Podcast Folge 3. Mein heutiger Gast ist der liebe Benny. Benny bezeichnet sich selbst als Vollzeitkrebsi seit 2010. Das heißt, Benny ist chronisch krebskrank und hat schon einen langen und schweren Weg hinter sich gebracht. Er ist sehr erfolgreich mit seinem Blog Canceling Cancer, hat über 10.500 Follower und er hat die Gruppe für junge Erwachsene mit Krebs bei Facebook gegründet, von der wir ja auch schon in den ersten beiden Folgen viel gehört haben. Ich bin sehr, sehr froh, dass er heute hier bei mir ist. Herzlich willkommen, Benny.
Hallo.
Die erste Frage, die ich eigentlich immer stelle, ist, wie und wann hat deine Krebsreise begonnen?
Ja, das war jetzt mittlerweile vor fast 8 Jahren. Nächsten Monat sind es 8 Jahre. Mhm. Genau, 2010, wie du schon gesagt hast. Und das war eben schon eine längere Geschichte vorher. Was heißt lang? Also so ein halbes Jahr vorher hatte ich ungefähr Beschwerden.
Ja,
bin dann eben öfters zum Hausarzt, oder beziehungsweise erstmal habe ich gedacht, das geht schon wieder weg, weil ich erst dachte, es wäre einfach stressbedingt, dass ich mich im Studium nicht wohlgefühlt habe. Und dann bin ich halt, als ich dann nicht aufgehört habe, zum Hausarzt öfters, der hat gemeint, es wäre nur irgendein Reizdarmsyndrom. Und ja, als es dann nicht besser wurde, hat er dann eben mal ein Blutbild gemacht und war dann ziemlich schockiert, wie schlecht es ist. Und daraufhin bin ich dann eben zum Gastroenterologen, also der Magen-Darm-Spezialist, überwiesen worden. Ja, und dann mit der Darmspiegelung und der Gewebeentnahme und im CT kam dann eigentlich schon raus, dass es Darmkrebs ist. Ja, und dann ging eigentlich alles Schlag auf Schlag.
Okay, und in welchem Stadium warst du dann damals schon, als sie es entdeckt haben?
Also vor der OP haben sie es als T4, also es gibt ja einmal die Tumorklassifikation und das Stadium. Ich glaube, das Stadium ist sogar schon das dritte gewesen. Ja genau, vierte ist mit Metastasen und dritte ist groß ohne Metastasen. Also Stadium 3 und der Tumor an sich war schon T4, weil er eben über den Darm rausgewachsen war. Also ziemlich fortgeschritten schon.
Und dann ging es sozusagen Schlag auf Schlag los mit Operation und...
Nee, nicht direkt.
Ach so. Oh,
Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, ist nicht schlimm. Erzähl du ruhig.
Also es ging nicht direkt mit der Operation los, weil gerade bei Enddarmkrebs sind eben so die Richtlinien, dass man zuerst eine Bestrahlung und Chemotherapie macht und dann erst operiert, weil es eben in dem Bereich beim Becken hat man gerade beim Mann nicht so viel Platz und deswegen ist es besser, man verkleinert den Tumor vor, soweit wie es geht, mit Bestrahlung und Chemo. Und deswegen habe ich eben erst 2 Monate kombinierte Strahlen- und Chemotherapie gemacht. Und also nach den Untersuchungen natürlich, ja, dann nach 3 Monaten waren es dann eigentlich fast mit den Untersuchungen, also das muss ich gerade überlegen, Mai, Juni und Juli Therapie und August war dann die OP, genau.
Und wie war der Stand dann nach der Operation? Konnte man dir da schon irgendwie sagen, dass es jetzt, also was haben die Ärzte dazu dir gesagt nach der großen OP, nach der ersten?
Ja, also die konnten schon den Primärtumor komplett entfernen. Also man wusste ja, dass es keine Metastasen gab, aber das Problem war eben, dass man bei so Krebs-OPs immer einen Sicherheitsabstand einhält. Das heißt, man schneidet noch einen Tick vom gutartigen Gewebe mit weg. Und das war bei mir halt gar nicht möglich, weil es so groß ausgedehnt war, dass es zum Beispiel nach hinten schon ans Steißbein rangeragt ist oder dass man eben nicht überall den Sicherheitsabstand einhalten konnte und das ist halt schon nicht so gut. Aber der Tumor an sich war raus. Genau, und damals hat der Chirurg zu mir gesagt, ja, 50-50, dass es wiederkommt. kommt. Und damals dachte ich mir gar nichts dabei. Und heutzutage weiß ich, dass eine 50-prozentige Chance, dass es wiederkommt, dass es ziemlich schlecht ist. Ja, und dann gab es erstmal, nachdem ich dann eben halbwegs fit wieder war und mich von den OP-Folgen erholt hatte, gab es dann erstmal eine abschließende Chemo nochmal ein halbes Jahr. Genau, ein halbes Jahr mit Tabletten. Und dann war es eigentlich erstmal vorbei, in Anführungszeichen.
Und ich glaube, kurz darauf ist ja auch deine Mama erkrankt. War genau, das in dem Zeitraum dann?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so groß, weil ich damals ja noch mit so einem Tagebuch irgendwie oder Blog geführt habe. Das muss irgendwie zu dem Zeitraum, wo die Untersuchungen bei mir noch liefen, gewesen sein, dass meine Mutter wohl auch länger Beschwerden hatte und erst, als es bei mir diagnostiziert hatte, oh Gott, ich lasse mich auch mal untersuchen, nicht, dass es bei mir auch sowas ist, und es war ja dann tatsächlich so. Also
war auch später, der gleiche Tumor.
Genau, es war auch Darmkrebs. Ja.
Und,
also zwar in einem anderen Abschnitt im Darm, aber es ist praktisch pathologisch das Gleiche, ja.
Und hat man irgendwie feststellen können, ob das genetisch bedingt war damals oder?
Also ich bin natürlich zur Humangenetik zur Untersuchung gegangen. Also das wäre ja sowieso passiert, auch wenn es bei Mama nicht gewesen wäre, einfach vom Alter her, weil man eigentlich bei allen jüngeren Patienten das abklären muss. Ja, da hat man natürlich grob gemacht, aber es war jetzt kein bekannter Gendefekt. Also man muss halt sagen, es gibt einerseits ganz konkrete Gendefekte, wo man sagen kann, wenn XY in den Gene vorkommt, dann ist es eben erblicher Darmkrebs. Oder man kann einfach sagen, familiäre Häufung, das heißt, es kommt halt in der Familie vor und es liegt irgendwie an den Genen, aber es gibt nichts Konkretes. Und so ist es halt auch bei uns, dass man eben sagen kann, klar, familiär gehäuft, aber man kann noch nicht einen konkreten Auslöser feststellen, weil es halt noch nicht bekannt ist.
Man kann sozusagen diesen Gendefekt oder was das dann ist, nicht richtig definieren. Also,
genau, ja.
Okay,
ja. Weil verstehe. Es liegt mir auch daran, dass ich einen Zwillingsbruder habe und der hat auch schon Polypen, was in dem Alter noch nicht normal ist. Also es ist definitiv irgendwas, wo eben noch nicht erforscht ist.
Und er geht aber auch sozusagen immer zur Vorsorge wahrscheinlich?
Genau, jedes Jahr.
Und wie, ja, das ist ja auch heftig. Erst erkrankst du, dann deine Mama.
Ja, war schon heftig, also klar.
Das glaube ich. Und wann kam es denn so, dass es bei dir wiedergekommen ist? Weil du hast ja eigentlich, sag ich mal, noch alles erstmal relativ gut, natürlich mit vielen Therapien und so, aber du hast es ja dann erstmal gut überstanden gehabt. Und bei deiner Mama verlief es ja, glaube ich, ganz anders. Das war ja auch alles.
Genau, also bei meiner Mama war es halt nicht, war von Anfang an schon klar, dass es halt mit der OP nicht weg war, weil sie schon eine Metastase in der Leber hatte. Und sie war halt von vornherein gleich in weitere Therapien, sag ich mal, langfristiger eingebunden. Und bei mir war es eben nach diesem, war es ein Jahr? Ja, nee, nach dem Dreivierteljahr, als dann die Therapie vorbei war, bin ich eben dann wieder ein Studium durchgestartet und habe erstmal ein Semester praktisch wiederholt und gleichzeitig das nächste gemacht. Also so ein bisschen, dass ich wieder auf dem Stand war, wie eben, wenn ich nicht erkrankt gewesen wäre. Ja, dann hatte ich die Prüfung geschrieben und kurz darauf, das muss ich kurz überlegen, im September, ja genau, das muss dann wieder zum Anfang vom nächsten Semester gewesen sein, wo dann eben, wo ich dann wieder Beschwerden hatte, beziehungsweise selber gemerkt habe, da stimmt irgendwas nicht, und bin daraufhin eben schon früher zur Nachsorge als gedacht. Ja, und dann kam eben leider raus, dass da wieder was ist.
Und auch wieder, Darmkrebs dann.
Ja, also es war eigentlich von Anfang an sofort klar, dass es natürlich wahrscheinlich gar nicht ganz weg war, sondern dass es halt wahrscheinlich mikroskopisch kleine Spuren in der OP eben nicht entfernt worden waren. Ja.
Und es hatte dann
also
erstmal geruht.
Ich kann es gerne genauer erklären, wenn das die Zuhörer interessiert.
Ja klar, erklär ruhig, wir haben ja Zeit.
Ja, also man muss ja, was ich jetzt noch nicht erklärt habe, ist ja, dass ich ja dieses Stoma, den künstlichen Darmausgang hatte durch die erste OP. Und das heißt, man trennt praktisch das Stück mit dem Darm, schneidet man halt raus. Und die Darmenden praktisch näht man nicht gleich wieder zusammen, sondern legt man erstmal das eine nach außen, das künstliche Darmausgang eben. Und das andere Ende, praktisch den Restenddarm, weil es ja bei mir ziemlich am Ende war, den lässt man halt einfach so drin. Das heißt, man hat praktisch von hinten, also der eigentliche, ne, die eigentliche Öffnung da hinten, ist noch da. Und da sind dann noch 5 bis 10 Zentimeter oder so da. Und es sollte erstmal abheilen. Also das ist natürlich zugenäht, aber trotzdem sollte das erstmal abheilen. Also die letzten 5 bis 10 Zentimeter. Ich meine, zugenäht oben die Wundnarbe, die Schnittstelle. Genau. Ja. Und dann hätte man eigentlich gesagt, wenn das komplett geheilt ist, wenn nichts mehr wieder auftritt, hätte man das dann einfach wieder zurückverlegt und ganz normal weitergelebt. Bei mir war es eben, dass aus diesem stillgelegten Abschnitt, den letzten 5 cm Enddarm, da kam halt wieder ein Stück bisschen Blut raus, wo eigentlich nichts hätte rauskommen dürfen, weil ja
der 5 cm
Darmausgang da war. Genau. Und deswegen war eigentlich schon klar, dass das da wieder ist.
Ist ja auch erstmal wieder eine Schockdiagnose, ne? Wenn man dann erstmal wieder so ins Leben zurück ist und so und dann kommt es gleich wieder.
Ja, also es ist eigentlich schlimmer, also ich sag auch heutzutage immer, es war eigentlich viel schlimmer wie die erste Diagnose. Also, weil klar war die erste Diagnose total krass, weil man absolut damit rechnet, aber du wusstest ja noch nicht, was auf dich zukommt. Und das Ganze, die Verarbeitung setzt dir erst so nach und nach ein. Und wenn du aber das schon einmal hinter dich hast und genau weißt, was kommt, dann kommt es auf alles auf einen Schlag. Du weißt genau, du musst wieder Chemo machen. Du weißt genau, es kommt wieder eine OP. Du weißt, wie scheiße es dir wieder gehen wird. Und dann kommt alles so auf einen Schlag wieder. Und das war damals besonders krass, weil ich noch weiß, wie ich zu der... Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das gemacht wurde. Da haben sie, glaube ich, wieder eine Gewebeprobe entnommen. Oder war es ein CT? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ging es dann um die Auswertung, wo ich den Verdacht hatte. Und ich weiß noch, dass ich damals selber hingefahren bin, ohne Begleitung, weil ich dachte, naja, wird schon nichts Schlimmes sein. Obwohl das eigentlich total... Also es war einfach total blöd. Damals haben die sogar den Termin vorverlegt. Und ich sag mal so, wenn der Chefarzt von der Onkologie von sich aus den Termin vorverlegt, dann ist es garantiert kein gutes Zeichen.
Ja, das ist vielleicht aber in dem Moment auch so eine Art Verdrängungsprozess, dass man sich so selbst einredet. So. Ja, glaube ich. Weil innerlich, ich glaube innerlich, auch wenn man das schon einmal gemacht hat oder zumindest weiß, was für Schmerzen auf einen zukommen, dann hat man vielleicht innerlich auch mehr Angst, weil man es viel besser einschätzen kann und weiß, dass man da nochmal durch muss. Und das ist ja psychisch, glaube ich, auch eine riesige Belastung.
Ja.
Dann ging es also wieder los. Mit Chemo gleich oder erst OP? Also wie verlief es das zweite
damals,
Mal?
Damals dann gleich OP. Also wie gesagt, jetzt waren wir im September 2011, genau. Und dann Mitte, Ende Oktober war dann die zweite OP, genau. Ja.
Und wie lief das da ab? War es ein positives Ergebnis oder?
Nee, das war schon ziemlich blöd. Und zwar, das war eigentlich gar keine große OP, weil sie eben schon, nachdem sie den Bauch aufgemacht, also zuerst vor der OP haben sie gesagt, ja, wir schneiden einfach nochmal nach und machen alles weg. Aber anscheinend kam dann in der OP raus, dass es eben doch mehr befallenes Gewebe war als vorher. Ja, sag mal, laienhaft ausgedrückt muss es halt so sein, dass praktisch um den Tumor rum am Rand überall wieder Krebszellen waren. Und weil es halt dann kein, sag ich mal, nicht an einer Stelle irgendwie ein Tumor war, sondern halt überall verteilt im Becken, kann man halt nicht einfach alles rausschneiden, wenn es vorher eh schon so schwierig war. Und deswegen, weil man muss sich ja vorstellen, wenn das Becken eh nicht so groß ist, dann ist es ja über bei mir an den Rändern praktisch vom Knochen oder also vom Becken als Knochen gesehen. Und man kann ja da nicht unbegrenzt einfach alles wegschneiden oder so. Oder irgendwann ist praktisch dann der Eingriff zu krass für die Situation, wie es mir eigentlich akut geht, weil da ging es mir ja nicht mega körperlich schlecht. Deswegen haben sie gesagt, sie brechen die OP erstmal ab und machen erstmal Chemo, sag ich mal, ohne jetzt irgendwie langfristige Sicht, sondern erstmal Chemo, um zu gucken, wie es anschlägt praktisch. Was ich aber damals noch gar nicht so deuten konnte. Also mir war nur klar, ja, die OP war jetzt blöd und wir machen erstmal Chemo, aber so wirklich, dass es halt wirklich, wirklich scheiße ist,
hat man damals noch nicht so bewusst. Und seitdem hast du dann, also erstmal ging es wieder los mit der Chemotherapie und wie lange ging die? Ging die länger als die erste?
Ja, die ging wesentlich länger. Also wir haben ja praktisch die Chemo dann erstmal so auf unbestimmte Zeit angesetzt. Beziehungsweise man wollte halt erstmal gucken, das war jetzt eine andere Chemo.
Ach so.
Also eine krassere. Genau, da wollten wir erstmal schauen, wie der Tumor reagiert. Das waren schon die Tabletten von vorher, aber mit einem anderen Stoff noch kombiniert, wo ich eben alle, jetzt muss ich überlegen, ich glaube es war alle 2 Wochen, ich bin mir aber nicht mehr sicher, kann auch sein, dass es alle 3 Wochen war, eben noch eine Infusion gekriegt habe und einen Antikörper dazu. Also es gibt eben bei Darmkrebs so mehrere Standardchemos, die man da abfährt. Mit einer von den Standardchemos war es dann eigentlich relativ stabil. Das heißt, es war im CT gar kein Fortschritt zu sehen. Und deswegen haben wir die Chemo eigentlich einfach immer weitergemacht. Und es ging eigentlich fast genau ein Jahr, also bis von Ende 2012 bis Ende 2013, die eine Chemo. Und es war eigentlich schon ein relativ gutes Ergebnis, dass es so krass drauf, so krass positiv darauf angesprochen hat, dass es eben nicht wächst. Genau.
Ja.
Und deswegen hat man eben Ende 2012 überlegt nochmal, habe ich vorher was Falsches? Ja, auf jeden Fall Ende 2012, genau, passt. Ende 2012 hat man den Entschluss gefasst, nochmal was anderes zu probieren und dann ging es eben dann an der Uniklinik eher lang weiter.
Warst du dann innerhalb einer Studie dann oder?
In Erlangen ja dann. Also davor war ich praktisch nur in so einem kleinen Kreiskrankenhaus, da wo ich studiert habe, in Aalen.
Ja.
Und dann war ich innerhalb von so einer Studie, das nennt sich HIREC, das war eben eine Studie, wo es darum ging, bei Enddarmkrebs mit Hyperthermie zusätzlich behandeln, das heißt, man liegt in so einer Art Mikrowelle, wo dein Becken erwärmt und dadurch soll eben einerseits die Zellen angreifbarer gemacht werden, weil sie durch die Hitze schon vorgeschädigt werden und dann noch empfindlicher für Chemo und Bestrahlung sind, Und andererseits wird das Becken besser durchblutet, wodurch die Chemo da höher angereichert wird. Ja, und dadurch sollte praktisch alles nochmal besser
Wirken
fokussiert werden
dann.
aufs Becken und die Nebenwirkung verkleinert. Und das hat auch, also sag mal so, die Therapie war richtig heftig anstrengend. Einerseits, weil es also war nochmal eine andere Chemo, aber es war natürlich krass, weil ich hatte praktisch immer eine stationäre Chemo mit Übernachtung und direkt an dem Tag auch Bestrahlung. Genau, Bestrahlung war ja jeden Tag, so wie bei der ersten Bestrahlung auch. Auch so
Also
am
so,
Wochenende.
also
Ja.
Chemo und Bestrahlung in einem
Genau,
Gleichpaket.
also so schon wie
So.
am Anfang. Also genau, Chemo, genau. Genau, da war immer ein Tag, an dem die Hypothermie lief. Das war immer so eine, ja, so eine, da lag ich in so ein Gerät, wo eben so ein Wasserbecken oder so ein Wasserschlauch um mich rum war, der erwärmt wurde. Nee, Quatsch. Ja, es läuft irgendwie mit Mikrowellen, das ist ja jetzt zu so kompliziert, das zu erklären. Also man legt was irgendwie in so eine Mikrowelle und die Wärme wird über so einen Wasserschlauch abtransportiert. Auf jeden Fall war es
Okay.
einfach von der Behandlung ziemlich unangenehm. Soll ich da auch wieder ins Detail gehen? Also das zieht halt alles in die Länge. Auf jeden Fall, ich sag mal so, das war unangenehm.
Aber du hast es gerade schon gut bildlich
Ja.
beschrieben mit Mikrowelle. Also das kann man sich
Ja.
ganz gut vorstellen, denke ich. Ja, wir müssen nochmal sagen, du warst 20 bei deiner Diagnose, bei deiner
Genau.
Darmkrebsdiagnose. Nur, dass wir darauf nochmal aufmerksam machen, weil
Genau.
ich hatte das Thema ja mit Claudi schon, die hat ja auch, ist ja auch Darmkrebs,
Ja.
Krebsi, dass immer viele denken, ach mein Gott, das ist so eine Alterskrankheit, was ja überhaupt nicht so ist
Ja,
inzwischen. Und es
leider.
ist ja, auf jeden Fall leider. Das ist oft noch so ein Tabu, finde ich auch in der Gesellschaft. Und du hast ja in deinem Blog auch schön zu stehen, dass es darum geht, so Tabus zu brechen. Das finde ich auch
Genau.
total gut beschrieben. Kannst du irgendwie sagen, wie inwiefern das für dich so mit deiner Krankheit zusammenhängt? Also bestimmte Themen, sag ich mal, bei bestimmten Themen die Tabus zu brechen und da offen drüber zu reden, oder
Ja,
geht's dir
also
dann direkt?
genau, also da gibt es eine ganze Menge, also gerade bei Darmkrebs, also einerseits natürlich Krebs allgemein ist ja heutzutage, also nicht mehr so krass wie vielleicht früher, aber trotzdem immer noch für viele Leute ein Tabuthema. Gerade zum Beispiel, ich komme ja auch eher aus dem Dorf und da ist natürlich auch so, dass zwar hintenrum jeder redet, aber direkt angesprochen wird es dann doch eher seltener. Also einmal Krebs natürlich allgemein eher da rauszurücken aus der Tabuschiene. Und dann natürlich bei Darmkrebs ist es halt nochmal krasser, weil einerseits die älteren Leute, die erkrankt sind, sind es eher noch gewohnt, nicht so drüber zu reden. Und dann ist natürlich alles, was mit Verdauung zu tun hat, redet man auch nicht unbedingt drüber. Deswegen ist es ja gerade so, dass zum Beispiel bei Leuten, die jetzt irgendwie den Verdacht haben, dass die eher weniger drüber reden, weil man ja mit dem Arzt auch sich nicht traut, drüber zu reden. Also gerade bei Männern sind in der Vorsorge da eher zurückhaltend, sag ich mal. Und deswegen ist es auch bei Darmkrebs noch schwieriger, irgendwie, ja, Aufklärung einfach zu leisten, weil du musst ja mit Leuten über Stuhlgang und so reden und das macht halt nicht gerne jeder. Genau,
Ja,
also bei
das
Darmkrebs
ist
eben
so.
nochmal schwieriger.
Ja, eigentlich ist es, also ich finde das ja irgendwo normal, ne, dass so mancher sagt, okay, ist jetzt kein Thema, ne? Also wenn ich jetzt wen kennenlerne, rede ich ja nicht gleich über meinen Stuhlgang. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man vielleicht sensibler dafür wird. Weil es ist ja ein absolut wichtiges Thema und wir kennen ja beide, sage ich mal, so viele junge Betroffene
Ja.
und das ist ultra wichtig, einfach zur Vorsorge zu gehen oder wenn man Probleme hat, es untersuchen zu lassen, weil sicher ist halt sicher.
Ja, schlimm
Ja,
ist halt, dass
und
manche Ärzte es sogar nicht wahrnehmen. Also es gibt ja immer noch viele Ärzte, die sagen, ah, das gibt es in dem
die
Alter
das
nicht und gucken
abtun,
deswegen
genau.
bei jungen Patienten nicht so genau hin.
Ja, oder
Ja.
tun es ab als Entzündung oder sowas. Ja,
Genau.
das habe ich auch schon oft erlebt.
Moment, Thema Tabu. Ah ja, gut, also es geht ja dann noch weiter bei mir mit anderen, also das waren ja jetzt nur die, sag ich mal, primären Tabuthemen, aber es ging ja dann noch weiter mit den ganzen Nebenwirkungen, weil es dann noch zu Impotenz und Inkontinenz und so, also da kamen dann noch ganz andere Tabuthemen mit der Zeit dazu.
Ja.
Ja.
Und du bist ja inzwischen, wart ihr damals auch schon verheiratet? Also du bist ja in einer
Nee.
Partnerschaft, das können wir ja sagen. Und ihr wartet damals schon zusammen, deine Frau und du.
Genau, wir waren damals schon, also bei Zeitpunkt der Diagnose waren wir 1,5 Jahre schon zusammen.
Und wie ist
Und jetzt.
sie da, also wie, ich sag mal, das ist ja ein relativ, also man will jetzt nicht sagen, frischer Zeitpunkt für eine Diagnose, aber
Doch, kann man schon sagen. Ja, also.
Also du sagst es selbst, also es war ein relativ frischer Zeitpunkt. Und wie ist sie damit umgegangen? Also das ist ja auch eine Schockdiagnose in dem Alter. Und wie war das für euch beide dann? Weil du sagst ja selbst, es kam viel auf euch zu an Nebenwirkungen, die Impotenz,
Ja.
Inkontinenz. Und wie habt ihr das sozusagen, also das ist ja auch wichtig, finde ich, wird auch oft totgeschwiegen, wie das dann in der Partnerschaft einfach weiter verläuft.
Ja. Na, die Frage kommt natürlich häufig, was soll ich denn da immer sagen, dass es total scheiße ist. Also klar, fand sie das total schlimm und hätte nie damit gerechnet. Also ich habe zum Beispiel auch schon zwischen dem allerersten CT und der eigentlichen Diagnose lag auch ein Wochenende und da habe ich mir natürlich auch schon eingelesen, dass es Darmkrebs sein könnte und sie hat gemeint, nee, das kann gar nicht sein. Deswegen, es kam schon, war schon extrem krass. Ich weiß gar nicht, was ich da noch genauer sagen soll. Also das ist natürlich für eine Partnerschaft auf jeden Fall eine extreme Belastung. Deswegen bin ich umso mehr froh, dass es eben die Zeit gehalten hat und dass wir jetzt noch mehr
Glaube
gewachsen
ich.
sind, weil ja, es ist einfach total krass, weil man sich ja mit ganz anderen Themen auseinandersetzen muss und zum Beispiel
Ja.
schon allein eine Sache, dass ich praktisch viel daheim bin und nicht mehr normal arbeite und eben ja immer irgendwie, auch wenn ich jetzt nicht total flach liege, trotzdem irgendwie kränklich bin und nicht mehr so leistungsfähig. Das alleine ist ja schon ein, sag ich mal, ein
Belastender Punkt,
Aspekt,
so.
ja, ein belastender Punkt im Alltag, dass ich eben hauptsächlich daheim hocke und sie arbeitet und für unsere finanziellen Mittel hauptsächlich, also wie sag ich denn das, für unseren Haushalt,
Also
du weißt, was
sie
ich meine.
verdient sozusagen euren Unterhalt, kann man
Genau,
ja so
danke, danke,
sagen.
ja. Ja,
Ja.
genau. Also das alleine ist schon ein psychischer Knackpunkt und da kommen natürlich noch ganz viele andere dazu. Ja, also es ist auf keinen Fall. Kein Fall einfach. Ja.
Aber ich finde es trotzdem gut, sage ich mal, dass, und ich finde, es schweißt ja auch zusammen. Also ich habe ja jetzt auch seit ja fast 2 Jahren dazu gelernt, wie es auch ist, Angehöriger zu sein, weil ich war ja vorher nur betroffen und bin ja jetzt auch Angehörige von meinem Partner. Also ich weiß schon, was das bedeutet, dass es auch belastend sein kann. Und ich glaube, gerade für einen Mann, glaube ich, ist das noch belastender. Kann das sein? Also ich meine, wir reden ja jetzt zu zweit und ich kann mir das nur so vorstellen. Also ich merke, also ich, mein Gefühl ist halt, dass es zumindest für meinen Partner jetzt nach der Chemo noch belastender war. Erstmal
Du
die
meinst
Zeit,
jetzt
wenn es.
belastender für ihn die Behandlung oder belastender für ihn das Angehörigen-Dasein?
Nee, ich meine jetzt so von den Nachwirkungen, dass so manches vielleicht nicht mehr gleich geht nach der Chemo oder
Ach
so.
so, also
Weißt du, so
ja.
schon so dieses Partnerschaftsthema, weißt
Du
du, dass
meinst, dass
das.
nicht mehr in die typische Männerrolle passen?
Ja, das auch, genau.
Ja, wobei, ich meine, bei uns war es ja schon so im Studium, dass ich Student war und sie hat was verdient in dem Sinne.
Ah,
Deswegen
okay.
hatten wir jetzt da eh nicht so die klassische Rollenverteilung, aber natürlich habe ich mir was ganz anderes erwartet.
Vorgestellt.
Also es war gar nicht eher so das Rollenbild, sondern einfach das, dass man eben nicht an den anderen auf der Tasche liegen will. So, das muss ja gar
Ja.
nicht unbedingt an Geschlechter gebunden sein.
Ja,
Ja, aber
gut, das ist
natürlich,
ja sowieso so ein Thema, was
ja.
man aufbrechen kann. So die typischen Geschlechterrollen.
Ich denke, das kommt darauf an, wie man vorher eingestellt war. Also ich sag's ja immer
Ja.
noch, dass zum Beispiel ganz viele, also es reden ja viel mehr Frauen drüber offen über das Thema als Männer, weil halt einfach einerseits Männer eher allgemein weniger reden und
Ja.
sich halt immer so als das starke Geschlecht sehen, wo halt ja alles so aushalten muss und ja einfach den Starken markieren und nichts sagen oder so. Ja, was einfach, manche sind halt so drauf und manche nicht. Also ich denke, das ist ganz individuell.
Ja gut, ich finde es aber auch, ja, also ich finde es toll, dass ihr das jetzt so lange, wie soll man das formulieren, dass ihr das einfach so zusammen macht. Weil ich meine, es ja, zerbrechen ja auch viele Partnerschaften dran, das kann man ja jetzt auch einfach mal sagen. Aber dass ihr euch da auch so gegenseitig stützt und dass sie an deiner Seite ist, das finde ich, glaube ich, auch wichtig. Und es war sicherlich für dich auch wichtig, während der Behandlungen und
Ja, auf jeden
oder
Fall. Also
ja.
ja, klar. Also ja, natürlich. Also es war, ich weiß gar nicht, was ich ohne sie gemacht hätte, aber es war auch nicht einfach. Also es ist nicht so, dass es bei uns gar nicht gekriselt hätte und dass das hier das Leichteste der Welt war. Also so ist es
Ja.
nicht. Und es ist auch immer wieder, kommt irgendeine neue Herausforderung. Aber ja,
Irgendwie schafft man es dann
es
doch
ist trotzdem
zusammen.
irgendwie, genau, ja. Aber man
Ja,
weiß halt
aber.
nie, was als nächstes kommt. Es ist trotzdem immer noch. Also ich finde, es gibt halt keinen Punkt, wo du sagen kannst, ab jetzt ist alles super. Das meine
Nee.
ich damit. Ja.
Nee. Nee, ich verstehe schon, wie du das meinst. Man hat
Ja.
jeden Tag eigentlich ja auch irgendwie damit zu kämpfen. Das
Genau, ja.
merken wir ja auch. Also selbst wenn es, sag ich mal, uns gut geht oder wir eine glückliche Zeit haben, das ist natürlich trotzdem immer irgendwie Thema. Also es schwebt da sozusagen immer um einen herum, egal was man jetzt
Ja.
macht oder so. Okay. Wir gehen einfach mal wieder zu deiner Geschichte zurück, weil es gab ja dann sicherlich auch
Genau.
irgendwann einen Zeitpunkt, wo es dann hieß oder wo du dann wusstest, okay, ich bin jetzt chronisch krebskrank und ich habe jetzt erstmal keine. Ja, also hat man dir irgendwas zur Remission gesagt oder wie war das dann bei dir? Also wie ging es weiter?
Ja, also wir waren ja in der Studie in Erlangen und genau, das war, also das, wo du ansprichst, war dann auch kurz drauf. Und zwar gab es dann eben die OP, jetzt sind wir 2013, die OP war dann April 2013, genau. Ja, letztendlich kam da eigentlich auch nichts anderes raus wie bei der OP 2012, also das hieß 2011. Das heißt, die haben halt auch gesehen, ja gut, das ist halt da im Becken weiter ausgebreitet, zwar kein so solider Tumor, aber halt hier ein bisschen Krebs, da ein bisschen Krebs und man kann halt nicht einfach alles im Becken rausschmeißen. Deswegen haben sie praktisch damals, muss ich gerade überlegen, ich glaube, die haben ein bisschen vom Blinddarm weggeschnitten und hier ein bisschen da, aber nichts
Konkretes sozusagen.
Blinddarm haben sie noch mit rausgenommen, wenn sie eh schon mal aufgemacht haben.
Alles so raus, was keine Miete zahlt.
Ja, so hatte das irgendwie gesagt, ja, wenn wir schon mal dabei waren, haben wir auch einen Blinddarm rausgemacht. aber letztendlich lief es eben nicht so toll wie gedacht, weil natürlich hat auch der Professor gesagt, ja, das kriegen wir hin. Aber der hat mir dann schon, also der einer von den Ärzten, wo operiert hat, hat gemeint, ja, das kann mit einer guten Chemotherapie, kann das so 5 bis 8 Jahre, glaube ich, gut gehen. Das war 2013, also sind wir schon in dem Bereich drin.
Ja, genau. Sind wir auf jeden Fall schon drin, ja.
Genau, und das war auch so dann wirklich der Punkt, nachdem, bei dem ich realisiert habe, dass es eben wirklich jetzt mich ein Leben lang begleitet. Deswegen war es auch so der Knackpunkt so in der Verarbeitung eigentlich, sage ich immer so, nach der OP. Also April, Mai 2013, wo ich mich dann wirklich damit auseinandersetzen musste, dass es eben
länger dauert.
Ja, also länger dauert, genau.
Und da habt ihr sicherlich auch als Familie dann viele, viele Gespräche geführt, wie es und hast du dir auch...
Ja, das war eh, ja, das ist ein guter Stichpunkt, weil nämlich eben im Mai 2013 ist auch Mama gestorben. Und es kam dann natürlich alles auf einen Schlag.
Ach Gott.
Und ja, das war ziemlich krass.
Das glaube ich.
Jetzt muss ich mal kurz überlegen, 2013. Es war sogar so, dass sie, genau, die OP war im April. Doch, die OP war Anfang April und sie ist Mitte Mai gestorben. Aber sie hat mich nach der OP noch besucht. Also es war halt immer so, dass sie praktisch mehr Wert
auf dich gelegt hat.
Ihr war es immer wichtiger für mich da zu sein, als irgendwie wie ihre Krankheit verläuft im Endeffekt.
Ja und das...
Ja, da könnte ich jetzt auch noch ewig drüber reden, aber es war natürlich extrem schwer.
Das glaube ich. Und traurig
als Familie,
sicherlich auch.
Das irgendwie durchzustehen.
Ja. Und dich aber hat das ja wahrscheinlich...
Ja, Entschuldigung, nee, jetzt fragst du erst mal.
ja, ich wollte sagen, dass es wahrscheinlich auch für dich so mitten in dem Prozess, in dem du ja eigentlich das verarbeiten musstest, dass du jetzt wahrscheinlich erstmal sehr lange oder dein Leben lang oder wie auch immer damit zu kämpfen hast. Also, dass jeder Tag irgendwie wahrscheinlich ein Kampf auch gegen den Krebs ist und dass dann auch in der Zeit deine Mama gestorben ist.
Ja,
weißt
genau.
Du,
also,
meine?
Also es war natürlich einerseits so, dass ich immer gedacht habe oder so ein Stück weit gedacht habe, ja, so wie es bei Mama läuft, wird es bei mir auch eines Tages laufen und davor hatte ich halt Angst, oder weil man ja praktisch sieht, wie es auch laufen kann. Aber klar war es auch, jetzt muss ich kurz überlegen, wie war deine Frage formuliert? Das haben wir irgendwie verhastelt.
Es war eigentlich ja eher eine Feststellung, so dass es halt gerade in dieser Zeitweise, wo du angefangen hast, das zu verarbeiten, dann auch noch der Tod deiner Mama kam, was, also ich finde, das ist ja mit das Schlimmste, einen Elternteil zu verlieren, egal ob man jetzt jung ist oder aber natürlich auch mit der gleichen Geschichte. Das finde ich ja so heftig.
Also es war ganz viel von der Verarbeitung hat irgendwie auch erst später eingesetzt, weil halt eben zu der Zeit so viel auf einmal passiert hat, passiert ist. Es war halt auch zum Beispiel während der Studie, also Anfang 2013, war ich ja eher so, da habe ich schon mit meiner Freundin zusammen gewohnt und dann haben wir halt, da lief halt mein Leben eher mit, war eher dann schon auf sie fokussiert und wir sind alleine nach Erlangen gefahren und mein Vater hat eben die Behandlung mit meiner Mutter gemacht und wir waren praktisch nicht immer nur zusammen, weil vorher waren wir zum Beispiel, also vorher habe ich bei meinen Eltern noch gewohnt und das war natürlich auch scheiße, weil dann war daheim immer nur Krebs das Thema, auch wenn es nur unterschwellig irgendwie im Raum ging, aber trotzdem ist man da halt irgendwie nie rausgekommen.
Ja, und, verständlich.
So ein Stück weit, das klingt zwar immer total scheiße, aber es ist einfach so, irgendwie war das ein Stück weit, Befreiung, ja doch, zwar keine positive Befreiung, aber ein Stück weit Befreiung, der Tod von Mama, weil es halt praktisch eine Belastung weggenommen hat, ne? Also,
dass
es halt
klar,
keine Doppelbelastung mehr war, ja. Und das hat bestimmt, also, das ist meiner Meinung nach eben auch, weswegen ich sage, dass das, so Mai 2013 so ein Knackpunkt in der Verarbeitung war, dass halt eben die eine Verarbeitung wegfiel oder anders war wie vorher. Ja, aber es war natürlich noch viel mehr, schon alleine zum Beispiel, das ist das erste Mal, dass er mich mit dem Tod auseinandergesetzt hat, dass er gesagt hat, ja, es könnte ja, oder es wird irgendwann soweit bei mir ja auch kommen. Also so zum ersten Mal. Oder dass ich überhaupt in meinem Leben so ganz konkret mich mit dem Tod auseinandergesetzt habe. Weil damals war es zum Beispiel auch so, dass ich mich schon, sag ich mal, ein Stück weit von meiner Mama verabschiedet habe, aber ohne zu wissen, dass sie jetzt stirbt, sondern ich bin da übers Wochenende oder mal wieder in unsere gemeinsame Wohnung gefahren und habe mich schon schön verabschiedet, aber ich dachte, oder alle in unserer Familie dachten, naja, wir müssen sie jetzt so eine Zeit lang pflegen, und dann ging es halt doch viel, viel schneller als gedacht. Und heutzutage, also heutzutage hätte ich das halt einfach gewusst, aber damals hatte ich halt keine Ahnung und konnte das absolut nicht einschätzen.
Also es war so, ja, eine andere Form von Abschied. Du hast sie halt einfach so verabschiedet, wie wenn man jetzt vom Wochenende sozusagen von den Eltern zurückkommt.
Nee, es war schon, also sie wusste es wahrscheinlich schon, aber ich hab's halt, es war einfach. Keine Ahnung, was du dazu noch sagst.
Schwer, schwer. Wir lassen das mal so stehen. Also es war eine sehr schwere Zeit, und deine Verarbeitung hat auch viel später dann erst begonnen, wegen Trauerverarbeitung und was da alles auf einen zukommt, das wissen ja, glaube ich, ganz viele auch bestens. Und wann hast du, dann kommen wir eigentlich schon dazu, wann hast du dann beschlossen, Mensch, jetzt will ich das niederschreiben, jetzt möchte ich das irgendwie teilen und einen Blog daraus machen? Und
ja, als ich dann 2013 eben nach der OP wieder halbwegs fit war, die OP war ja noch in Erlangen, und habe mir gedacht, das ist ja relativ weit weg von uns, habe dann gedacht, wenn ich jetzt eine Therapie erstmal mache, also dauerhaft eine Chemo, dann brauche ich das ja nicht irgendwo weit weg machen, sondern kann das vor Ort im Krankenhaus machen, und bin dann eben in das Krankenhaus hier vor Ort gewechselt und habe dann da so eine Dauertherapie angefangen. Und wir hatten ja auch schon eine gemeinsame Wohnung, und das, so gesehen, kam da praktisch ein Stück weit so Beständigkeit, mir fällt gerade kein passendes Wort ein, also so ein Stück weit Ruhe in Anführungszeichen in die Behandlung rein. Genau das einerseits, und andererseits habe ich mich zu dem Zeitpunkt natürlich schon gefragt, das muss ich gerade überlegen. Also ein Auslöser war auf jeden Fall, dass ich dann eben vor Ort in der Behandlung zufällig eine Frau in meinem Alter kennengelernt habe, die aus meinem Heimatort eigentlich kommt, aber auch da in Behandlung war, die damals nur eine Klasse unter mir war. Also die ich zwar so vom Sehen halt natürlich bei uns im Ort, wo ich ursprünglich herkomme, kennt man ja alle, sage ich mal, in der gleichen Altersklasse, wenn das Dorf nur 3000 Einwohner hat, so knapp.
So jeder kennt jeden dann in dem Alter oder so.
Und ich wusste zum Beispiel auch, dass sie betroffen ist, habe aber vorher nie Kontakt aufgenommen, weil ich dachte, das brauche ich nicht. Genau, und 2013 haben wir uns eben da so zufällig in der Tagesklinik gesehen. Und uns dann, also ich habe sie dann erstmal, habe ich sie gar nicht angesprochen, weil ich mir nicht sicher war, ob sie das ist, weil ich sie eben vorher nicht näher kannte. Und habe sie dann abends angeschrieben, und dann haben wir halt ewig lang geschrieben und auch die nächsten Tage. Und das war eigentlich so der erste Auslöser, wo ich dachte, ach ja, mit anderen reden kann ja auch ganz gut tun. Daraufhin habe ich dann auch im Internet angefangen, eben andere Blogs zu suchen oder eben Leute, die auch jung erkrankt sind und wie die damit umgehen. Dann habe ich eben meinen Blog gestartet am Ende Oktober, Ende Oktober 2013, genau. Und das habe ich erstmal hauptsächlich gemacht, um eben einmal zu gucken, wie das Bloggen allgemein so für mich ist, aber natürlich auch, um erstmal Freunde und Bekannte zu informieren. Weil natürlich, also klar wussten alle, die meisten schon Bescheid, aber es war halt so, dass ich immer jeden einzeln updaten musste. Und wenn es so eine Familienfeier gab, Familienfeier oder irgendeinen Festtag, dann gab es erstmal nur das Thema Krebs, was halt auch nicht so toll ist. Und deswegen dachte ich, schreibe ich da einen Blog, und wer will, der kann reingucken, und wer nicht will, der guckt halt nicht. Aber damit alle so auf dem gleichen Stand sind.
Also es ist ja eigentlich auch erstmal wahrscheinlich privat so ein, wie du schon sagtest, so ein Ding, dass man halt viele auf einmal erreicht und dass man sagen kann, Mensch, hier, guck doch einfach mal rein, dann bist du up to date, wenn du lesen magst, und ich muss sozusagen nicht lesen. Das ist eigentlich auch eine gute Idee, ja.
Genau, und es ist auch einfacher, das Leuten zu sagen, wo man zum Beispiel nicht weiß, wie die drauf reagieren, weil es gibt ja Leute, die fragen und wollen es eigentlich gar nicht wissen, und es gibt Leute, die wollen es wissen und fragen gar nicht. Also deswegen fand ich das einfacher, wenn so da jeder erstmal seine Informationen rauspicken kann, wie er es will.
Und dann lief es ja ganz gut mit deinem Bloggen. Also wenn man jetzt guckt, du hast jetzt...
Anscheinend war es ganz interessant.
Du hast jetzt, ich glaube, knapp über 10.500 Follower.
Genau, ja.
Und bist ja auch auf dann auch, glaube ich, zu vielen Veranstaltungen, glaube ich, auch eingeladen worden in den letzten Jahren.
So nach so. Und nach. Ja, also ich sage immer, ich habe mich eigentlich nie, oder beziehungsweise Veranstaltungen, ja, also ich habe halt selber ein paar Treffen organisiert immer. Mhm. Oder also sag mal, das kann man ja drin eigentlich so Treffen unter Betroffenen habe ich ja meistens selber irgendwo angestoßen oder initiiert. Ja. Und dann so Infoveranstaltungen, wie jetzt irgendwelche Krebs-Informationszeiger oder so, da bin ich ja dann selber hin, einfach aus Interesse. Und so, keine Ahnung, Medien, Presse, Zeugs, was ich alles schon gemacht habe, das war dann ja eher immer auf andere. Also ist ja immer, sind andere auf mich zugekommen. Ich war jetzt nie derjenige, der gesagt hat, oh, jetzt geh ich mal ans Fernsehen oder an die Medien. Also so war es ja echt mit. Aber das kommt immer so rüber, weil, ja.
Nee, ich glaube dir das schon. Also das ist ja auch meistens so, wenn man dann bloggt und es kommen viel Reaktionen, dass man dann eher Anfragen kriegt.
Weil der Witz ist halt auch, dass alle immer denken, oh, jetzt noch ein Mann für meine Sendung oder jetzt noch ein Mann für meine Zeitung. Ach, da gibt's ja fast niemanden. Ja, dann nehmen wir den Benni.
So, Benni ist das Aushängeschild für männerschwache Sendungen oder Veranstaltungen oder so.
Es ist echt so, weil das ist ganz oft so, dass es Leute gibt, die sagen, ja, wir haben jetzt 10 Frauen, aber wir würden gerne auch noch einen Mann haben, damit es halt irgendwie ausgewogen
ist. Benni.
Letztens hatte ich auch zum Beispiel eine Anfrage, da ging zu einer Studie von Darmkrebs, wo die Studie eigentlich für über 60-Jährige ist. Und sie wollten meine Erfahrung, weil sie nicht genug über 60-Jährige finden, wo ich mir auch dachte. Ja.
Hey, ich bin Ende 20. Naja, auch schön. Na gut. Also, falls jemand Interesse hat, Benni stellt sich gern zur Verfügung.
Jawohl, gerade habe ich noch so ein Projekt laufen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was ich noch nebenbei machen kann, darf. Hm. Also es gibt immer noch genug Anfragen.
Auch ja, das glaube ich dir.
Haben muss.
Das glaube ich dir. Und dann, hast du gebloggt und hast ja sicherlich auch andere Blogger getroffen. Das ist ja dann wahrscheinlich, ich glaube, da wird man auch wie so eine kleine Familie.
Ja, wobei so schnell ging das damals gar nicht, weil ich habe ja, also da war ich zwar schon bei Facebook angemeldet, habe den Blog ja aber erst auf einer eigenen Blogspot-Seite geführt. Und da war die Vernetzung zwischen Bloggern eigentlich gar nicht so da oder nur ganz vereinzelt, dass praktisch zwei Leute sich kannten. Aber trotzdem habe ich halt bei den Bloggern, denen ich gefolgt habe, immer gelesen, dass eigentlich alle so die ähnlichen Probleme haben. Und deswegen habe ich dann die Bloggergruppe auf Facebook gegründet. Aber so ganz krass, also das Networking hat eigentlich erst angefangen, als ich dann auf Facebook gebloggt habe, weil einfach da das Verlinken da ist, weil man sieht, dass andere wo kommentieren.
Genau. Da ist das Social-Ding, also das Soziale wahrscheinlich wirklich am besten. Und Facebook war ja damals, muss man auch dazu sagen, gerade in Deutschland fing das ja da erst so richtig an. Und ich glaube, es war auch genauso der richtige Zeitpunkt zum Bloggen oder auch zum Vernetzen.
Also definitiv. Ich habe auch letztens gesagt, wo ich da auf diesem Blogger-Workshop war, als ich angefangen habe, da gab es auch die meisten Blogs eben auf WordPress-Seiten oder Blogspot-Seiten oder halt eben Websites.
Extern.
Aber auch nicht so mega viele, also halt, weil halt immer nur, man ist ja meistens nur so lange wirklich aktiv, solange man eben erkrankt ist. Ja. Und wenige so langfristige Blogs. Und als aber auf Facebook praktisch, sag ich mal, also irgendwie hat so das mit der Zeit so entwickelt, dass auf Facebook praktisch immer mehr Blogs gestartet wurden. Das war gar nicht so interessant zu sehen, irgendwie so eine Entwicklung.
Und dann
und mittlerweile ist es sogar wieder so, dass es eher nach Instagram verlagert und Facebook nicht mehr so angesagt ist.
Genau, jetzt verlagert sich alles so ein bisschen in Instagram. Ich krieg das auch.
Auch wegen dem blöden Algorithmus, dass man jetzt weniger Likes für Seiten kriegt.
Ja. Es wird ja jetzt auch immer weniger angezeigt oder so. Ach, ich weiß das jetzt gar nicht.
Aber dafür mache ich es natürlich nicht. Also wirklich nicht.
Ja, ist klar. Ja, verstehe ich. Ich verstehe schon. Ich glaube, die Intention bei vielen Krebsbloggern ist ja auch erstmal eine ganz andere. Das ist, glaube ich, was anderes, als wenn jetzt jemand über Schminktipps bloggt oder so. Weißt du,
was ich meine? Das ist blöd. Ja. Das ist natürlich trotzdem blöd, wenn man weiß, man erreicht jetzt weniger Betroffene, denen man vielleicht helfen könnte oder so.
Ja.
Weil, schade halt.
Dann hast du irgendwann dich entschlossen, die Gruppe zu gründen, für die wir alle sehr, sehr dankbar sind.
Achso, jetzt gehen wir nochmal chronologisch vor, genau. Also zuerst waren es Ende 2013, genau.
Genau, der Blog Anfang.
Genau, und am Anfang war es eben hauptsächlich für Familie und dann habe ich gemerkt, nach und nach lesen ja irgendwelche Leute mit, die ich gar nicht kenne. Und habe dann eben gemerkt, dass es ja ganz cool ist, auch so mit anderen Bloggern auszutauschen und eben auch für andere Leute zu schreiben, die keinen Krebs haben oder die auch Krebs haben und nur mitlesen wollen. Dann habe ich eben gemerkt, das wäre ganz cool, wenn man sich als Blogger so untereinander austauschen könnte. Und habe dann, das muss ich gerade überlegen, das muss 2014, Ende 2014, habe ich dann eben diese Krebsblogger-Gruppe in Facebook gegründet, die geheim war, sag ich mal, um die Leute hinter den Blogs kennenzulernen, was gar nicht so einfach war, weil die Leute zwar nicht unbedingt geheim geblockt haben, aber halt, du siehst ja erstmal nicht, wer da schreibt.
Ja, du kannst
und
dich ja auch
erstmal
umbenennen.
Und schreiben und ja, nicht jeder hat erstmal den Sinn von der Gruppe verstanden, aber letztendlich war es dann ganz cool. Genau, und aus den Erfahrungen von der Gruppe habe ich dann eben auch gedacht, das könnte ja auch Leute betreffen, die es nicht öffentlich drüber reden, weil gerade da ist ja eine Gruppe gut, die man nicht einsehen kann. Und da habe ich dann eben diese junge Erwachsene mit Krebsgruppe gegründet. Das war im Oktober 2015. Und ich weiß noch, dass ich damals Admins und Leute aus anderen Krebsgruppen, in denen ich in Facebook schon war, gefragt habe, ja, ob das sinnvoll ist, nur für junge Betroffene, unabhängig von der Diagnose, eine Gruppe zu gründen. Und alle haben gesagt, Quatsch, wieso denn? Es gibt doch schon Krebsgruppen und die Leute wollen doch was zu ihrer Diagnose wissen. Und braucht man nicht.
Ja, und jetzt
gemacht.
Ja, das war auch total richtig. Da können wir, ich glaube, ja, 1000 sind wir jetzt fast in der Gruppe.
Ja, fast.
Ja, siehst du, da können wir 1000, die auf jeden Fall beipflichten, dass es die absolut richtige Entscheidung war. Und es haben sich ja auch, ich meine, das hat sich ja auch so nach und nach entwickelt. Das ist ja klar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen kommt. Aber jeder junge Erwachsene, glaube ich, der sich ein bisschen damit befasst oder der auch in der Gruppe ist, da haben sich ja so tolle Geschichten hervorgetan.
Ja.
Und das ist wirklich richtig, richtig toll. Und ich glaube, das war auch wichtig, dass es dann endlich eine Gruppe für junge Erwachsene gab. Also du hast da wirklich diesen Nerv getroffen oder auch den Nerv der Zeit getroffen, gerade weil das Thema immer so totgeschwiegen wird, dass es auch junge Erwachsene gibt oder dass es mega, mega viele junge Erwachsene, Betroffene gibt.
Ja, also wenn du mich jetzt gerade sehen würdest, würdest du sehen, dass ich grinse, weil ich halt, ja, auch so davon begeistert bin. Ja.
Ja. Ja, aber das ist wirklich
so. Es war auch
so.
Damals so, das war ja auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs wurde, glaube ich, im Sommer gegründet, Sommer 2015.
Mhm.
Und damals dachte ich schon, also da habe ich dann erstmal so abgewartet, weil ich dachte, ja, die Stiftung würde jetzt auf jeden Fall eine Facebook-Gruppe gründen. und da gab es zwar mal eine so für Ehrenamtliche oder für die Engagierten, aber da war dann auch gar nichts los. Und dachte mir, ja gut, eine Stiftung ist ja eigentlich nicht für die Selbsthilfe verantwortlich. Gut, ist jetzt auch wieder anders, aber
genau,
eine Stiftung ist ja eigentlich eher so für Öffentlichkeitsarbeit und für die wissenschaftliche Arbeit so dahinter und so zuständig. Und deswegen dachte ich, es gibt ja trotzdem keine Selbsthilfeorganisation, weil es gibt die Selbsthilfeorganisation, also so renommierte, sag ich mal. Es gibt die Frauenselbsthilfe, es gibt die ILKO für Darmkrebs zum Beispiel oder es gibt die Prostatakrebshilfe, gibt es glaube ich noch.
Aber nicht so was
genau,
alles einschließt. So.
Genau, es gibt nichts für junge Leute und vor allem gibt es halt keine irgendwie Dachorganisation, wo so eine Außenwirkung haben. Das finde ich heute noch ein bisschen schade. Aber es gibt halt nichts, wo praktisch jüngere Leute anspricht. Und das finde ich halt, fand ich eben damals schade und habe gedacht, fange ich mal mit Facebook an, weil da ja eh sich alle junge Erwachsene tummeln und da brauchen wir schon nichts Neues. Nee, das ist echt ein ganz zentraler Punkt, weil ich zuerst dachte, irgendwie ein Forum oder sowas, aber alle Leute, die ich gefragt habe, haben gesagt, ah, nochmal extra anmelden, das ist ja eh nicht würde und dann würde es eh nichts. Oder es gab ja schon ein paar Foren, sag ich mal, wo ich unterwegs war und da war nicht so viel los.
Ja, Facebook war wirklich die beste Idee zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Ja, jetzt habe ich gleich vergessen, was ich sagen wollte, verdammt.
Ja, uns bot halt einfach technisch oder, sag ich mal, organisatorisch einfach die beste Möglichkeit, weil, ich meine, klar würde ich bei Instagram auch sowas gründen, aber es geht ja gar nicht. Also du kannst ja keine Gruppe da gründen.
Nee, das ist bei Facebook schon besser.
Ja,
und auch
technisch
wäre
es natürlich schon, ich wollte nur kurz sagen, natürlich dachte ich mir da schon, dass es nicht ganz optimal ist, weil ja auch heute, weil ich damals schon viele kannte und heute auch, wo bewusst sagen, sie wollen nicht auf Facebook sein, und die aber trotzdem gern über Krebs reden würden und sich austauschen würden. Aber es gibt halt auch, es ist halt extrem viel mehr Aufwand und vor allem mehr Aufwand, der sich vielleicht entrechnet, wenn ich ein extra Forum mache, wo dann dafür die auf Facebook sind, nicht eintreten wollen, also auf einer richtigen Website nochmal. Also es ist ganz, ist ein bisschen schade, dass man eben auf Facebook dann eben nur auf die Plattform beschränkt ist. Ja,
dass man dann nur die erreicht, die bei Facebook sind sozusagen.
Genau, und man weiß genau, dass es auch ein paar gibt, die man eben nicht erreicht.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass wir sind zwar viel in der Gruppe, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr da draußen. Das ist einfach so, aber ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen repräsentativ inzwischen. Also dass wir wirklich sagen können, wir sind auch irgendwo eine Gemeinschaft oder zu einer Gemeinschaft geworden.
Mhm.
Und das ist absolut teuer. Und man muss auch dazu sagen, viele denken ja immer, oh, Selbsthilfe, das klingt immer so blöd. Aber wir können ja auch einfach mal erzählen, also in unserer Gruppe ist das wirklich total toll. Irgendjemand schreibt was und man tauscht sich halt aus. Und es ist auch viel Lebensfreude dabei und Humor, was man jetzt vielleicht gar nicht so, denken würde. Aber wir haben ja auch so einen speziellen internen Krebshumor irgendwo. Und das ist halt total
die meisten
gut.
Zum Glück.
Die meisten. Ja, und es ist halt total toll, auch für die Gemeinschaft.
Also die anderen haben alle rausgeekelt.
Alle, die nicht mehr wollten, die sind schon weg. Nein, also es ist wirklich total toll. Und wir können ja jetzt auch nochmal sagen, falls es noch junge Erwachsene irgendwie mit Krebs gibt, die jetzt vielleicht sich ein bisschen austauschen wollen, können wir natürlich die Gruppe wärmstens empfehlen von Benny.
Genau, ihr kriegt auch ein Lolli, wenn ihr mich besucht.
Ihr kriegt auch ein Lolli, Bestechungsgeschenk. Ey, ich habe keinen gekriegt,
ja.
Benny.
Ja, du warst ja noch mit dir. Jetzt hatte ich noch irgendwas auf der Zunge. Verdammt.
Ja, irgendwas zur Gruppe bestimmt. Aber ich meine, guck mal, das ist ja auch ein Wachstum. Ja. Also am Anfang waren ja sicherlich, und wann hast du da bei der Gruppe gemerkt, oh Mensch, das werden ja jetzt richtig viele? Weil ich denke, das ging ja auch schleichend sicherlich erstmal, oder? Oder war das
ja,
so,
das ging auf jeden Fall schleichend. Mhm. Also am Anfang ging das ja hauptsächlich über Einladungen von anderen Leuten. Boah, das kann ich gar nicht ganz so direkt sagen.
Wahrscheinlich auch über andere
Krebsblogger. Weil es halt so langsam angewachsen ist dann.
Ich weiß gar nicht, wie bin ich denn? Ich glaube erst durch eine andere Gruppe. Und dann wurde gesagt, es gibt doch eine für junge Erwachsene mit Krebs. Und habe ich gedacht, aha. Ja, und dann habe ich da mich erstmal näher mit beschäftigt. Also ich glaube, es ist vielleicht auch viel durch andere Krebsis, die schon drinne waren oder auch durch Krebsblogger oder so, die dann gesagt haben, Mensch, du bist betroffen, hier gibt's eine Gruppe.